mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen mit den Waffeln einer Frau. Heute mit einem tollen Gast aus den 90ern. Clemens, warst du auch Fan von Oli P?
Ja, naja, ich war jetzt nicht der große GZSZ-Fan, aber klar, Flugzeuge im Bauch habe ich auch mitgesungen. Und natürlich um einen herum, Mädels, Frauen, alle schwärmten von Olli.
So, und genau zu diesem Punkt kommen wir, denn auch ich stelle heute im Gespräch mit Olli P. fest, dass er sehr appetitlich aussieht. Wirklich. Also ich verstehe, dass man in den verliebt war, früher bei GZSZ. Jetzt ist er auf der Bühne. In unserem Gespräch sind wir auf das ein oder andere eingegangen und wir haben auch große Pläne gemacht. Es wird uns vermutlich auf Dauer ins Erzgebirge verschlagen, nicht wahr?
Ich sag nur, watch out, Erzgebirge, denn es wird schlüpfrig.
Selbstverständlich wird es schlüpfrig und deswegen ist es ja auch so schön. Also, einfach reinhören. Wird sehr, sehr lustig und an der einen oder anderen Stelle sogar emotional. Es fließen Tränen, so viel kann ich schon mal verraten. Aber jetzt einfach anhören mit den Waffeln einer Frau, heute mit Olli P. Ich atme jetzt eben nochmal durch.
Alright.
Nochmal tief rein in den Bauch und nochmal raus. Und dann öffne ich mich. Ich öffne mein Sonnengeflecht, wobei ich gar nicht weiß, ob das heute überhaupt nötig ist. Denn es besteht eine gewisse Sympathie mit mir und meinem heutigen Interview-Gesprächspartner. Ein Kollege von mir, den ich nicht gut kenne, aber schon sehr, sehr lange. Ladies and Gentlemen, Olli P. ist in the house.
Schwester S., hallo. Alles gut?
Wir kennen uns ganz doll lang und wir haben noch nie richtig miteinander geredet.
Wir haben uns vielleicht 3, 4, 5 Mal im Vorbeigehen gesehen, ja. Saß mal im Flieger nach ich war mal bei dir zu Gast.
Bist du damals noch geflogen?
Damals?
Das ist ja aber schon sehr lange her.
Genau. Nee, bei Blondes Gift war ich sogar einmal zu Gast gewesen, noch in München in diesem, also das lief noch beim, also egal, aber es ist ewig lange her und da war ich schon, da mochte ich dich schon.
So. Bei Blondes Gift, war ich nett zu dir bei Blondes Gift?
Komischerweise wirklich ja, weil ich hatte richtig Angst. Also es gab so 2, 3 Sendungen damals und damals war ich noch nicht so gefestigt wie heute. Ich hatte kein großes Selbstbewusstsein und ich hatte wirklich richtig Schiss und du warst mega freundlich.
Dass du gefestigt bist, das werden wir im Laufe dieses Gesprächs herausarbeiten. Okay. Das ist lustig, ich habe mir damals, die ich übrigens auch selbst nicht gefestigt war.
Natürlich nicht.
Das
kann man sich gar nicht vorstellen.
Und ich habe auch immer vorher gedacht, oh Gott und so. Also ich habe mir nicht so Sorgen gemacht über mich und wie ich wirke, aber ich habe manchmal einfach überhaupt gar nicht gewusst, wie ich das machen soll. Ich habe von Blondes Gift 5 Sendungen am Stück, also hintereinander pro Tag aufgezeichnet.
Oh, das ist viel.
Da würde man heute in eine Ohnmacht fallen.
Ich habe das auch mal mit einer Gameshow gehabt damals, 5 gegen 5, das war quasi Familienduell, lief dann bei RTL 2, also die Neuauflage. Also ich habe auch nicht nur Musik, sondern auch Fernsehsendungen gecovert.
Ja.
Und das war dann auch wirklich 5 Sendungen hintereinander und dann mit 2 Teams, die gegeneinander spielen, A5 Personen.
Ja.
Und denen war ganz wichtig, dass ich die Berufe von denen, wie die dazu gekommen sind,
ja,
den Schlachtruf und frag die mal zwischendurch. Ich glaube, die ZuschauerInnen möchten eigentlich nur, dass gespielt wird.
Ja.
Nee, frag doch mal.
Ja.
Der ist nämlich Schreiner und dem ist da mal ein Nagel
auf den Fuß gefallen.
Mega wichtig.
Ja, okay. Und würdest du sagen, dass du dich in deiner Rolle als Moderator wohl gefühlt hast, weil du hast ja immer wieder wirklich Ausflüge in die Moderation gemacht und das ist ja auch übrigens, glaube ich, noch nicht zu Ende, oder?
Also, ja, du, ruf mich an.
Nee,
also,
ruf den an.
Ich habe gestern wieder mit meiner Frau darüber diskutiert, also nach damals, das waren glaube ich 104 Folgen Big Brother hintereinander und immer Live-Shows über 2 Jahre, 2015, 3 Stunden am Stück, wo alles passiert ist, da muss ich wirklich sagen, das war, also da habe ich gemerkt, das ist genau das, was ich machen möchte eigentlich, außer der Musik. Also wirklich frei moderieren und einfach drauf los und alles kann passieren, auf alles eingehen, gar nicht großartig auswendig
und
lernen.
Und es ist eine gute Schule, wenn man 3 Stunden live einfach drauf ist.
Total.
Also das merke ich auch und ich würde jetzt sagen, ich mache es relativ auch nebenher, ich bin immer fertig. Wenn ich 4 Stunden da bei RTL so eine Sendung
aber dann
mache,
ist gut.
Bin
aber
ich
dann
müde danach.
Sich, ja genau, da ist man müde, aber man weiß geil, man hat da alles gegeben.
Endlich hat Mama was geleistet.
Aber ich glaube, dieses Game-Show-Ding, dieses sehr formatierte, ich glaube, also ich fühle mich eher wohl, wenn ein großer Rahmen ist und da drin kann ich dann rumhüpfen, wie ich möchte.
Aber das traut sich kaum noch einer, weil alle gerne,
deswegen
alle Redakteure
arbeite ich halt nicht
haben sehr
Fernsehen.
Viel Angst und möchten die ganze Zeit genau wissen, was in Minute 7 passiert.
Genau, ja.
Und das kann man halt nicht so voraussehen. Deswegen ist ja auch Radio so schön.
Genau, Podcast, Radio und dann kann man einfach mal ein bisschen quatschen.
Ja, weil ich habe von innen abgesperrt, also bei dir von außen und bei mir von innen und jetzt ist hier Ruhe im Karton.
Das ist super
weißt du?
Cool, ja.
Und jetzt mache ich mit dir, was ich will. Ich Ich habe natürlich, du kennst mich, nee, du kennst mich nicht, aber ich habe mich sehr gut vorbereitet. Und da ist mir aufgefallen, ich habe nämlich gestern mal so gesehen, weil du immer deinen Plan so veröffentlichst, wo man dich theoretisch diesen Monat sehen kann. Und da ist mir aufgefallen, dass du praktisch eigentlich jeden oder jeden zweiten Tag in einer anderen Stadt irgendwo auf einer Bühne stehst.
Ja, das ist richtig. Aber das ist also eigentlich ja auch eine gute Sache, wenn man eine bestimmte Sache beruflich macht, dass man sie auch beruflich macht.
Dass man eine 5-Tage-Woche hat, weil die Leute immer sagen, sie haben doch gestern schon gearbeitet, jetzt arbeiten sie heute schon wieder. Sag ich, ja, aber sie ja auch. Sie arbeiten ja auch 5 Tage die Woche.
Ja, ja, genau. Also diesen Anspruch zu haben oder zu denken, das also man macht dann nur einmal im Monat oder so. Also ich weiß gar nicht, wohin mit der Energie. Meine Frau würde komplett ausflippen, wenn ich jetzt die ganze Zeit zu Hause wäre. Das heißt, bei mir, ich habe immer viel zu viel Energie und probiere mich dann meistens, arbeitstechnisch so zuzupacken und dann genauso wie du gerade gesagt hast, dann entweder bei einer Moderation oder auf der Bühne, dann müssen dann mindestens 100 oder 110% gegeben werden und wenn ich danach nicht komplett fertig bin, dann geht es mir auch nicht gut. Nee, da war es nicht gut, aber dann weiß ich auch, scheiße, jetzt habe ich immer noch zu viel Energie, wo lasse ich denn die jetzt bitte raus?
Oh, aber das finde ich so toll. Wir können ja gleich noch darüber sprechen, was du alles machst, um deine Energie loszuwerden und wie wir davon auch profitieren können.
Sex.
Hier im Team. Mhm. Genau, du, toll, dass du es von alleine ansprichst, sonst hätte ich jetzt da so ungeschickt und Gelenk in die Richtung leiten müssen. Mann, wie schön, dass du gleich kapiert hast, worum es geht. Bei der Gelegenheit wollte ich dir direkt schon mal sagen, falls sich das noch ein Stückchen gefügiger macht, dass du wahnsinnig appetitlich aussiehst.
Wie bitte?
Ich finde das wirklich, du hast unfassbar schöne Zähne. Ich kenne noch einen Menschen, der ähnlich schöne Zähne hat wie du. Und
das ist Mr. Ed.
Aber du, das sieht gut aus alles.
Das habe ich noch nie gehört und jetzt weiß ich halt auch, dass du einfach lügst die ganze Zeit. Das glaube ich nicht.
Nee, aber du hast leider geh mal weg vom Mikrofon. Zeig mal die Zähne. Die sind wahnsinnig schön. Findest du nicht? Guckst du nicht auf Zähne?
Ich gucke nicht auf Zähne. Aber ich.
Auf was guckst du denn? Auf den Po?
Auf die Augen.
Auf die Augen.
Oh, oben drauf.
Ach, du bist so ein 90er. Du bist so ein 90er. Hörst du das öfter?
Ja, das höre ich öfters und das mache ich hauptberuflich.
Nein, ich finde Mund und Zähne sind total wichtig. Komm bitte, willst du da so eine Kauleiste haben, die da von irgendeinem Arzt für teuer Geld reingeklöppelt wurde, die so ganz perfekt, aber irgendwie schlimm ist?
Da weiß ich, dass das nämlich mal anders aussah und jetzt so aussieht und das ist, aber jeder, guck mal, jeder soll sich damit so wohlfühlen, wie es aussieht und manche können sich das vielleicht gar nicht so richtig zurechtklöppeln lassen und es sieht aus wie ein Jägerzaun aus den 80ern und dann ist es halt so.
Ein Jägerzaun aus, ist das eine lustige Beschreibung? Darf ich das mal benutzen ab und zu?
Kaserne.
Wie ein Jägerzaun aus den 80ern. Stimmt, aber ich liebe das ja. Ich habe hier vorne auch so, hier einen schief und da vorne ist mir eine Ecke ab. Und letztens war ich mal irgendwo und dann hat mich so ein Mann angesprochen, hat so gesagt, lassen Sie sich das da vorne doch mal machen, dann können Sie wieder befreit lachen. Und dann dachte ich mir, also wenn es nun mal einen Menschen auf der Welt gibt, der die ganze Zeit befreit lacht,
ja, genau.
Dann bin das ja wohl ich.
Ja.
Aber du hast ja sehr kurze Haare, aber hättest du... Also wenn du die jetzt wachsen ließest, wären dann da noch Haare?
Ja, an den Seiten ein bisschen. Hier vorne wäre eine Insel von 2 Quadratzentimetern.
Oh, so ein Tweety, so einen kleinen Pflaumen, der vorne so hoch steht, wie so eine Spitze.
Also wenn ich 4 Wochen wachsen lasse, sehe ich aus wie Charlie Brown.
Okay. Fandst du das, ist jetzt nur so, habe ich noch nie mit jemandem drüber geredet, aber fandst du es doof, als du gemerkt hast, oh Gott, ich werde nicht wie David Hasselhoff, dein großes Vorbild.
Mein großes Vorbild. Und esse betrunken Burger oder die Haare so?
Die Haare so nach hinten kämmen können.
Also 2007 war es, da habe ich gerade für ProSieben Stars auf Eis moderiert und habe mir dann eine Ausspielung angeguckt von der Abmod der Sendung, weil ich da gucken wollte, wie ob eine Sache gut funktioniert hat. Und da ging nämlich der Kamerakran nach oben und ich dachte so, was ist denn das? Leuchtet da gerade ein sehr heller Scheinwerfer oben auf meinen Kopf oder ist das die Kopfhaut? Und dann habe ich gesehen, ach, man kann ja da durchgucken, das gibt's ja gar nicht. Und dann habe ich in der Produktion auch noch gefragt, beim Sender gefragt, Entschuldigung. Ja.
Kann man da was dran machen?
Nee, habe ich gefragt, kann ich mir für nächste Woche, weil das war mitten in der Staffel, und habe ich gesagt, kann ich mir die Haare abrasieren, weil ich glaube, da mache ich es jetzt lieber ganz, bevor ich irgendwann anfange, mir die vom Nacken nach vorne zu kämmen und rüberzulegen. Und dann ziehe ich es einfach durch. Und seit 2007 habe ich dann einfach, sehe ich so aus wie jetzt von den Haaren her. Also kurz, aber es ist dann wirklich Jahr für Jahr immer weniger geworden. Und ich finde es ja immer noch nicht toll. Also ich hätte gerne Haare. Ich würde gerne Frisuren ausprobieren. Und einer meiner besten Freunde, der Bürger Lars Dietrich, die alte Sau, der hatte ja auch immer die Haare, so wie ich jetzt. Und hat dann aber vor 5 Jahren angefangen...
Also ich lasse jetzt mal wachsen und hat volles Haar.
Der hat volles Haar die ganze Zeit. Das
Verräter.
Ja, wirklich
Verräter.
Ja.
Verräter. Der ist, werdet ihr häufig verwechselt?
Nee, aber mit Ben werde ich oft verwechselt. Wenn ich eine Mütze auf habe, bin ich Ben.
Oh, Ben. Was macht eigentlich Ben? In den war ich mal verliebt.
Wirklich?
Ja. Alright. Waren nicht alle in Ben verliebt?
Ich ein bisschen. Mein Sohn. Also ganz kurz. Also Ben ist beim Kika, und mache ganz, ganz viel im Kinderfernsehen.
Ja.
Und mein Sohn war früher Ben-Fan. Und mein Sohn war so jung, dass wir ihn immer, meinem Sohnemann immer gesagt haben, ha, du bist Ben-Fan. Und als mein Sohn dann von Bob der Baumeister-Fan war, dann hat mein Sohn damals gesagt, jetzt bin ich Ben-Fan von Bob der Baumeister.
Och nein, ist das süß.
Also für ihn ist Fan sein, Ben-Fan sein.
Ja. Oh Gott. Ich bin Ben-Fan von Zinedine Zidane.
Oh, das ist auch cool. So eine Frisur hätte ich.
Ja, deswegen sage ich's.
Wow.
Weil ich mag das. Okay. Aber ist gut jetzt. Ich will jetzt nicht einen Druck hier aufbauen, der irgendwie, weißt du, der nicht entweichen kann.
Ja, dann brauche ich wieder ein neues Ventil.
So, was ich gelesen habe, ist, dass du hast kein Management. Das heißt, wenn ich dich buchen will, weil ich sage, ich möchte gute Musik haben, ich möchte, dass du eine Show machst, rufe ich eine Handynummer und habe dich.
Nummer, wo du anrufst.
Hab ich dich dann an der Leitung oder deine Frau?
Nee, genau. Also in dem Sinne habe ich kein Management. Ich habe einen Booker, bei dem laufen dann diese Anfragen auf und der macht dann alles mit mir. Also alles, was das Live-Geschäft ist und das, was ich am meisten hauptberuflich mache, also auf einer Bühne zu stehen und aufzutreten, da habe ich jemanden, der das dann koordiniert, das Ganze, und die Termine koordiniert. Aber eigentlich zu 90% bin ich mit allen Leuten direkt in Kontakt, weil ich mag so stille Post nicht. Weil das ist so oft früher passiert, da kommst du an, nee, aber das haben wir anders besprochen und nee, sie sind erst in einer Stunde dran und ihr Agent hat gesagt, und dann habe ich irgendwann mir überlegt, also jetzt nach 25 Jahren Arbeit, eigentlich weiß ich, was ich brauche. Ich brauche das Mikrofon und ich brauche vielleicht eine Flasche Wasser und ein Handtuch, wäre nett, den Rest habe ich im Auto mit dabei und ich brauche da nicht drei Leute, die sich dann, und oftmals, ich sehe das ganz oft bei KollegInnen, dass da Leute dabei sind, die ganz viel Tamtam um nichts machen, sich sehr wichtig nehmen und eigentlich, also einfachste logische Dinge quasi erledigen und
Management
dann noch 20% dafür bekommen.
Ist nicht immer eine Hilfe. Also ich sehe das auch bei vielen Kollegen, die dann sagen, nee, also und die haben dann einen Manager, der geht nicht ans Telefon, der
das kommt dann noch dazu.
Der
das
bringt
hatte ich
Sachen
mal.
Durcheinander und erklärt es nicht ab, aber es gibt schon viele unserer Kollegen, die echt mit einem richtigen großen Tross von Leuten hier einmarschieren, wo ich dann immer so sage, wissen die, dass wir hier Radio und Podcast machen? Die sind alle gar nicht zu sehen und so, ja. Ja, und da ist auch immer ein Social Media Team dabei und
das habe ich mal gehört, dass sogar mal jemand zu dir kam und ich sag jetzt nicht wer, aber ich glaube, dass sich sogar jemand hat sogar extra zurechtmachen und schminken lassen.
Nein, nicht extra jemand, sondern mehrere unserer Gäste kommen und lassen sich schminken und auch Männer. Also nicht nur Frauen, sondern es gibt auch Männer,
aber
die
so spricht
bringen
es sich auch viel befreiter, muss ich sagen.
Die Visagisten mit und dann denke ich mir, wissen die das denn? Und dann, also wir haben auch Gäste hier, die kriegen dann von uns ganz reizend das Büro unseres Chefs, ja.
Okay.
Man glaubt's ja nicht, aber ich habe ja auch einen Chef.
Okay.
Und ist Gott sei Dank auch ein Mann. Also hier ist die Welt noch in Ordnung und der räumt dann sein Büro und dann dürfen die jeweiligen Prominenten dort einziehen mit ihrem Social-Media-Tross und ihrer Schminke und dann rauchen die da.
Wirklich?
Hier, das finde ich das Beste. Die Qualmen nehmen dann die Bude voll. Fehlt nur noch, dass sie die Kippen auf seinen Schreibtisch und auf der Tastatur ausdrücken. Und dann hinterlassen die da ein Schlachtfeld, abgefressene Buffets und lauter Haarextensions, die so losgelöst irgendwie sich da irgendwie in den Sitzmöbeln verfangen.
Man will halt in Erinnerung bleiben, weißt du?
Boah, Mann, oh Mann, oh Mann.
Aber wie gesagt, abschließend ist es halt einfach so, dass ich für das, was ich arbeite, das Gefühl habe, dass das so total in Ordnung ist. Und ich weiß, mich haben mal früher ein paar Leute angesprochen von Produktionsfirmen und von Sendern, die gesagt haben, wir hätten gerne das und das und das Projekt mit dir noch weiter gemacht, aber
dein Manager
Management
war so schwierig.
War ganz, ganz schwierig und da haben wir uns gedacht, das können wir uns nicht nochmal geben. Und dass dann sozusagen deine Arbeit davon abhängig ist und dann da war ich, muss ich sagen, dann lange übervorsichtig. Es gibt eine Agentin und eine Agentur, wo ich rein theoretisch auch sehr gerne hingehen würde, weil ich weiß, das wäre dann wirklich ein Mehrwert. Und bei den einen habe ich mich nicht getraut zu fragen und bei der anderen weiß ich, dass das macht sie mit einer Kollegin alleine und die haben auch nur ganz wenig Leute und die sind einfach voll und schaffen es einfach nicht. Und so, ich warte jetzt einfach, bis irgendwo ein Platz frei wird.
Ja.
Und so lange mache ich
es
allein.
Es gibt definitiv von denen, die betreuen, da wird demnächst einer sehr unpopulär werden wahrscheinlich und dann rutschst du nach.
Kann man dir auch nachhelfen.
Ich wollte gerade sagen, es muss halt wie ein Unfall aussehen, sage ich mal.
Ja.
Weißt du, nichts Schlimmes, aber so, dass man sagt, der ist jetzt schon für 2-3 Jahre.
Und darf nur noch Radio machen.
Aber das heißt ja, wenn du alles selber managst, dass du echt zuverlässig sein musst. Du musst auch total ans Telefon gehen und wenn du, sage ich jetzt mal, wenn die Bahn Verspätung hat, was sie glaube ich häufig hat, wenn du da einsteigst, ja, dann musst du selber da anrufen und sagen, ich komme jetzt ein bisschen später. Und
theoretisch würde das auch der Booker übernehmen, dann so Sachen, aber da ich ja die Verspätung habe, natürlich schreibe ich dann den Leuten und sage dann auch, also auch wenn es 5 Minuten sind, würde ich das schon der Fahrerin oder dem Fahrer schreiben und so, aber so weiß ich, dass es dann ankommt und dann kann keiner sagen, du hast nicht Bescheid gesagt. Aber so wurde ich auch erzogen, mein Vater Polizist gewesen, bei uns war zuverlässig sein, pünktlich sein, wahnsinnig wichtig und das ist bei mir auch drin und ich könnte gar nicht anders und also das ist mir auch wichtig bei anderen, dass sie nicht zu spät kommen.
Mhm. Ist ja auch ein bisschen, sag ich mal, in diesen ganzen Themenkomplex gehört ja auch rein, darüber Bescheid wissen, dass man Steuern zahlen muss, die Unterlagen beisammen haben, Taxiquittungen abheften und so. Machst du sowas auch?
Ich glaube, dass da Kreativität und Buchhaltung manchmal, dass das kollidiert. Das Schöne ist, aber von dem Moment damals, wo ich erzählt habe, dass ich mal ein Management hatte, die sich um viele Sachen gekümmert haben, die dann aber nicht so richtig gut bei anderen ankamen, dass ich mich danach auf den Hosenboden gesetzt habe und mir gedacht habe, okay, das mache ich jetzt alles alleine und mit meiner lieben Frau Pauline jemanden habe, die da halt total gut drin ist. Das heißt, wir gehen gemeinsam alle Sachen durch, heften alles ab, das kommt zur Steuerberatung, das kommt dahin, das heften wir einfach nur ab und da ist immer alles auf dem Laufenden. Und
aber dann würde die auch sehen, wenn du jetzt zum Beispiel im Hilton übernachtest und aus Versehen 2 Flaschen Champagner auf der Rechnung
ich
sind.
Dann wüsste sie, es ist nicht mein Zimmer, weil ich keinen Alkohol trinke, keine Drogen nehme, nicht rauche, kein Fleisch esse, meine Frau über alles liebe und gar nicht, also egal wann ich fertig bin mit Arbeiten, ich fahre immer nach Hause, ich will immer neben ihr aufwachen, das ist mir das Wichtigste.
So, dann sind wir schon beim nächsten Thema, weil mir ist nämlich aufgefallen, die Pauline, die spielt eine große Rolle.
Das ist richtig.
Das ist ja auch eine Entscheidung, weil du könntest ja auch, also du hattest davor, du warst ja schon mal verheiratet, glaube ich, du könntest sie ja auch geheim halten. Du könntest sie auch rumbumsen. Genau. Mein Gott, du hättest doch das Zeug dazu. Mach es also doch, Zähne, solange es noch geht. Du hast doch die Zähne zum Bumsen. Nein, aber ich meine
das
nur.
Das Zitat ziehen wir bitte für Social Media. Danke.
Das ist doch eine Entscheidung zu sagen, ich präsentiere mich als Paar, sage ich mal.
Wie meinst du das noch?
Naja, weil ich sag mal, als Sänger und so, du stehst auf Bühnen, da sind ja schon auch, sag ich mal, viele, die vielleicht die Illusion schön fänden, dass bei dir was geht. Und da hast du sofort einen Riegel vorgeschoben.
Man muss da keine Geschichten erzählen. Also da, ich denke mir immer, es gibt vielleicht auch welche, die das für sich so gut finden, irgendwas anderes zu erzählen, damit sich irgendwas besser verkauft oder nicht. Und es gibt auch andere, die dann mega gerne auf bestimmte Veranstaltungen gehen und auf Verleihungen und das und das und das und das. Und für mich ist immer, ich mache einfach meine Jobs voll gerne und bin sowohl auf der Bühne vor der Kamera oder hier am Mikrofon, als auch dann danach, ich möchte mich nicht verstellen, weil das würde mich Energie und Kraft kosten. Ich möchte immer ehrlich sein und mich nicht verstellen und dann ist doch alles gut. Und wenn die mich dann mögen, dann ist super und wenn nicht, na dann ist halt auch nicht so schlimm.
Du bist ja auch nicht der Typ, der dann nach der Bühne runtergeht und erstmal auf eine Schaumparty und erstmal wieder die nächsten, also einen Joint rauchen muss, um vom Koks runterzukommen.
Ich bin so langweilig. Es ist wirklich so, es ist so krass so langweilig. Aber das Schöne ist, du musst dir auch nie irgendeine Geschichte ausdenken oder irgendwie Angst haben, dass jemand, dass irgendeine große Zeitung mit keine Ahnung, mit irgendwie Fotos.
Das
oder mit
ist, glaube ich, ein sehr schönes Gefühl. Also weil, wenn man weiß, es gibt nichts, was die finden können.
Und wenn,
Jan
Böhmermann
ist ja jetzt sehr auf der Suche nach Fehlern bei anderen, habe ich so mitgekriegt.
Das ist richtig.
Da müssen wir beide uns ja keine Sorgen machen. Das ist doch gut.
Das ist eigentlich ganz gut.
Das ist ganz gut zu wissen. Aber tatsächlich, also ohne deine Frau, wärst du, was wäre, wenn du deine Frau nicht kennengelernt hättest? Ich glaube 2007?
Ja, genau, 2007. Ich glaube, also ich sag ja auch immer, dass sie mich total auch, also man ist ja füreinander gut, deswegen ist man so lange zusammen. Wir haben uns noch nie gestritten, man liebt sich so unfassbar unendlich. Und ich glaube, durch sie hatte ich auch die Chance, ich selbst zu sein und immer näher bei mir anzukommen, glaube ich. Und zu merken, was eigentlich wirklich wichtig ist. Deswegen auch alles, wenn jetzt die 200 Auftritte im Jahr und das und das und das und das alles nicht da wäre, weiß ich, am Ende wäre ich ja. Also, was ist das Schlimmste, auf was man zurückfallen kann im Leben? Und das ist, das ich würde neben meiner Frau auf einer Couch sitzen. Mega geil.
Sehr also, kleine Couch, also, ganz kleines Zimmer. Couch, aber mit meine den Knien Frau. An der Wand, ja. aber deine Frau.
Ja, aber das ist ja die schönste Situation eigentlich.
Ganz
also, das
nah
heißt,
zusammen, weil das Zimmer so klein ist. Ja.
Das ist richtig. Oder bei ihrer Oma auf dem Dachboden. Aber dann wären wir trotzdem zusammen und das ist dann das Schönste. Deswegen ist alles
Oma
andere
auf dem Dachboden, das finde ich
Erzgebirge.
Das,
mega geil.
Das finde ich romantisch.
Sind wir jetzt am Montag wieder.
Wirklich, also ihr fahrt am Montag ins Erzgebirge und dann legt ihr euch auf dem Dachboden von der Oma und dann
wird gebumst.
Das klingt gut. Ja. Kann ich mitkommen? Ja, natürlich. Ich will gar nicht mitmachen, ich schaue nur zu.
Das wäre auch Voraussetzung, ja.
Ja, ja. Ach so. Ach, jetzt bist du gleich so ausschließend. Ich meine, ich bringe mich auch ein mit vielleicht Vorschlägen, die gar nicht so schlecht sind.
So wie bei Freie Schnauze XXL, so ein bisschen so Impro-Comedy, aber so Impro-Sex, dann sind es so ein Topf mit Zetteln.
Ich werfe euch dann immer sowas hin und na, was macht ihr damit?
Es tut mir so leid, dass es so abgleitet, aber ich weiß, dass wir das machen können und alle, die jetzt gerade zuhören, das ist alles nur Spaß oder ernst. Immer, es ist immer eins von beiden.
Ganz genau, aber auf, aber also das mit dem Bumsen auf dem Dachboden auf jeden Fall, nur ich bin halt nicht mit dabei. Also du meinst, wenn du jetzt heute hier wärst und du hättest deine Frau nicht getroffen, wärst du wahrscheinlich nicht
dann auch.
Dann
wäre ich mit dir mitgegangen heute.
Dann würde jetzt aber was gehen, oder? Dann sag nochmal, oder? Wäre ich denn dein Typ?
Das ist total, na klar.
Wie alt bist du? 44, gell? Bist mir fast ein bisschen zu alt.
Ist wirklich so?
Mhm. Naja, krass. Wobei, ich bin echt breit aufgestellt. Ich merke auch langsam, dass ich nicht mehr in der Situation bin, wo ich das total, weißt du, wo ich jetzt ganz klar so sagen kann, was ich will. Sondern es ist schon so ein bisschen so, dass ich mir so denke,
Hauptsache
okay, der
ist
68,
aus.
Aber wenn er will, dann
aber
frage
das
ich jetzt
abgleitet.
Auch nicht weiter.
Wird hier aus der Sendung viel zitiert und online abgedruckt? Also ich freue mich schon ein bisschen drauf, muss ich sagen.
Ja, geil. Ja, also es das hat auf jeden Fall, sag ich mal, nimmt die Sache ihren Lauf und zieht ihren Kreis auf jeden
Schön.
Fall. Kannst du ganz doll deine Knie durchdrücken? Es hat keinen sexuellen Hintergrund, diese Frage, sondern ich spiele darauf auf deine Turniertanzkarriere an. Kannst du die Knie so ganz und die Hüfte hinten so rausschieben? Kannst du das?
Ja, also ich kann alles raus.
Entschuldige bitte. Du brauchst nicht mich so anzugucken, vorwurfsvoll, wo du die ganze Zeit dich hier auf dieser Ebene bewegst.
Okay.
Okay.
Also.
Du schiebst du kannst die Hüfte schieben und die Beine
strecken.
Strecken.
Genau. Also ich habe Turniertanzerfahrung vom 8. bis zum 18. Lebensjahr gesammelt. Genau. Und das ist eigentlich alles. Also je nach, also natürlich alterstechnisch, man merkt den unteren Rücken dann schon ein bisschen, aber
ich
eigentlich.
Auch. Und ich habe keine Kundenturniere getanzt.
Das kann man
der untere nicht. Rücken ist viel schlimmer als der obere, findest du nicht?
Ja, wobei Brustwirbelsäule ist auch nicht so richtig toll. Aber rein theoretisch, ich glaube, so 1-2 Stunden Training mit einer Tanzpartnerin und wir könnten dann eine kleine Show präsentieren. Also das ist eigentlich alles noch da, weil ich beim Kochen, beim Einkaufen gehen, also ich möchte mich nicht beobachten, weil ich glaube, es denken immer alle, der ist komplett gestört.
Warum?
So, na, weil ich die ganze Zeit am Tanzen bin. Ich habe immer Musik auf den Ohren und ich mache dann auch die Moves. Manchmal tanze ich dann Tango oder mache Moonwalk durchs Gemüseressort und so.
Liebe Leute da draußen, wenn Sie in Berlin und Umgebung wohnen und einen Mann mit einem Jutebeutel sehen, aus dem ein paar Lauchstangen herausstehen. Ja. Warum? Das werden wir gleich klären. Und der vor sich hin tanzt mit einer Rose im Mund. Es könnte Oli P. sein.
Ja, das ist richtig.
An einem ganz normalen Dienstagnachmittag. Ich bin auch immer, weißt du, was ich mache? Ich singe den ganzen Tag und es fällt mir nicht auf. Und ich singe zum Beispiel auch, und das ist echt strange, im Taxi. Und ich weiß ja, wie ich auf Leute gucke, die irgendwo sitzen, alleine und singen.
Du, aber wenn sie allein auch mit der Gitarre in der Hand in der Lanxess Arena und rote Haare haben, ist es meistens
ist
Ed Sheeran.
Okay.
Aber
bei mir, no guitar, no hair. aber ich find's toll und ich rede auch mit mir in unterschiedlichen Dialekten. Machst du das auch?
Ich kann leider keine
Dialekte. Ich spreche mit mir in Schwäbisch manchmal, ich spreche mit mir auf Italienisch, immer ein bisschen so. Dann ich spreche auch Peruanisch, immer ein bisschen Jorge, ein bisschen
aber
Kuba.
Aber das ist alles Holländisch, was du machst, also diese letzten drei. War
das
eher
auch ein bisschen Holländisch, weil ich de Sylvie treffe. Sehr gerne auch Holländisch.
Aber
dann rede ich mit mir so.
Aber also das mache ich nicht. Aber apropos Musik im Auto, mein Podcast-Partner, weil jetzt habe ich nämlich die Möglichkeit, meinen Podcast, ich hab dich trotzdem lieb, zu bewerben, denn den mache ich mit jemandem, der heißt Andreas U. Loffi. Mit dem saß du schon bei Micky Beisenherz gemeinsam auf der Bühne bei Apokalypse und Filterkaffee. Und der hat nämlich einen deiner Songs mitgetextet, der da heißt, zu schön.
Zu hässlich für München, zu dumm für Berlin?
Ja, genau.
Ist nicht dein
genau.
Ernst.
Genau, und jedenfalls der das mitgemacht hat.
Ich hab dich trotzdem lieb, heißt der Podcast.
Genau.
Worüber redet ihr?
Na, über die ganzen Sachen, die wir jetzt auch gerade besprochen haben, nur dass halt zwei Typen reden. Nein, Quatsch, nein.
Das interessiert mich eigentlich. Das könnte mir gut gefallen.
Nein, also es ist halt so, dass er trinkt, er raucht, er ist überzeugter Single, lebt alleine mit seiner Hündin gemeinsam.
Hast du eine Adresse von dem? Das klingt nicht.
Mehr als gerne.
Also nicht für mich, aber ganz viele hier in der Redaktion haben Interesse.
Okay, ja. Also wir sind einmal, was alles betrifft, komplett anders. Für ihn wäre es auch in einer Beziehung, hat er mir gesagt, das Allerschönste, wenn man dann auch mal sagen kann, ich gehe mal 3 Wochen angeln irgendwo. Mhm. Das ist aber, wenn man sich doch liebt, dann will man doch zusammen irgendwas machen. Also sein Entwurf von Beziehung kann ich nicht nachvollziehen. Also wir sind einfach genau das Gegenteil, Yin und Yang.
Ach, ist das süß. Und ihr sagt euch gegenseitig, also den Titel des Podcasts, ich hab dich trotzdem lieb, das finde ich, ein ganz tolles Konzept.
Weil es gibt ja heutzutage immer nur, alles wird gecancelt oder ja oder nein, schwarz oder weiß, aber eigentlich, man kann ja trotzdem diskutieren und ich kann seine Sachen vielleicht nicht nachvollziehen, aber man kann es sich, wenn man sich zuhört und miteinander redet, kann man wenigstens ja zuhören, warum der andere so denkt und kann jemanden trotzdem lieb haben, auch wenn man es für sich niemals so machen würde.
Weißt du, was ist bei mir immer Punkt Nummer 1, wo ich komplett aussteige, aber es mir interessant, aber fast wie so ein Grusel interessant anhöre, wenn Leute sagen, ich war jetzt 3 Wochen allein in Ferien. Das war so toll, ganz alleine durch Australien mit dem Rucksack. Fange ich sofort an zu weinen, vor lauter Frustration.
Wahnsinnig, wie soll das gehen?
Was, mit wem rede? Und dann 3 Wochen alleine? Und hast du richtig rumgemacht? Nein, ich bin einfach nur durch Wälder gelaufen und habe geatmet und Musik gehört.
Na, du würdest ja singen und in verschiedenen Dialekten mit dir reden.
Also ich würde in verschiedenen Dialekten mit mir reden, aber nach circa 7 Minuten würde ich in eine Kneipe gehen und sagen, so, pass mal auf, wer ist Single, wer hat Bock, kommt sie mal hier, stellt euch alle an, jeder kommt dran. Also ich habe doch keinen, also bitte Entschuldigung, kann doch nicht alleine in Ferien fahren. Das finde ich so traurig, das kannst du dem Sophie oder Poffi gleich mal sagen.
Loffi heißt
Loffi,
er.
Loffi, meine ich.
Und auch von einer anderen Freundin von mir, hat mir auch erzählt, ja, und mein Mann, und der hat sich jetzt leider auch angesteckt und ich da so, na, lass mich raten, wieder Cluburlaub mit Kumpels. Mhm. Und die sind seit sie 15 sind zusammen und allein dieses jedes Jahr unbedingt mit den Kumpels wegfliegen, Kala Radjada, schieß mich tot und immer 2 Wochen durchtrinken.
Mhm. Ja.
Und
das Hemd dazu hättest du schon.
Das Hemd habe ich an, ja. Das ist noch aus dem Jahr, wo die Insel erschlossen wurde. Und aber das Krasse ist wirklich dieses, also die haben jetzt mittlerweile 2 verschiedene Berufe, pendeln viel, sie arbeitet als Maskenbildnerin, er macht was anderes, haben noch ein Kind bekommen, also die haben eh schon ganz wenig Zeit zusammen. Mhm. Und dass man dann sagt, so Schatz, übrigens, ich habe lange nachgedacht und ich bin jetzt mal 14 Tage saufen. Mhm. Ich verstehe das nicht.
Mhm, ich auch nicht.
Bist du lieber... Nee, du bist halt auch nicht gerne allein unterwegs
oder
sowas.
Und ich bin auch immer also mir ist sau langweilig, wenn mein Mann nicht da ist. Sau langweilig. Also
ganz
der fährt auch manchmal weg und ich bin ja auch weg und so. Und es ist auch so, dass wir uns nicht so gut verstehen, wenn wir uns wenig sehen. Also wir verstehen uns viel besser, wenn wir viel zusammen sind.
Ja.
Und auch diese Zeit, dieses, wo dann alle gesagt haben, das nervt jetzt und ständig zusammen und dieses blöde Corona. Ich fand das super. Ich bin immer traurig, wenn der aus dem Zimmer geht und aufs Klo geht oder so. Komme ich hinterher und sag, mach nicht so lang, mach schnell.
Wenn der Mensch zurückkommt. So
wenn der die Treppen runterkommt, hüpft mein Herz immer so, denke ich mir, ich finde den richtig toll.
Geil.
Also, ich habe das auch, aber was anderes hätte ich auch nicht akzeptiert.
Richtig.
Ehrlich, weil dafür habe ich auch zu hohe Ansprüche. Also ich wollte jetzt auch nicht irgend so einen da neben mir sitzen haben, den nur ich gut finde und wo alle anderen sagen, naja, also wenn er nett ist.
Aber das ist doch egal. Also gerade dieses ganze Außen drumherum, was andere, ich weiß, du sagst es jetzt auch nur so, hoffentlich, aber was andere draußen denken,
ja,
sagen, wenn man sich davon erstmal frei macht und sich wirklich überlegt, was ist eigentlich, und das, was ich vorhin gesagt habe, was ist eigentlich wirklich wichtig. Und dann ist es so schön, weil dann ist es wirklich alles kann, nichts muss,
ja,
und man ist einfach bei sich zu Hause mit sich,
ja,
im Reinen. Und
aber dein Freund, mit dem du deinen Podcast machst,
ich
hab dich trotzdem lieb, so heißt er. Ich sag's nochmal. Der, kann der denn verstehen, dass du vegan bist und absolut abstinent?
Ja.
Ist vegan auch vermutlich ein Thema, was er nicht, hat er nicht in sein Leben
das
integriert?
Nein, doch, guck, also ich beeinflusse automatisch natürlich dann Leute, weil sie merken, dass ich bin da sehr meditant geworden, schlimmerweise, also für andere, also weil ich es für mich durchziehe. Und wenn er jetzt zu mir nach Hause kommt, zum Frühstücken oder zum Essen,
ja,
kaufe ich ja dann trotzdem nicht Fleisch. Und dann ist es mir auf einmal egal. Das heißt, ich würde ihn ja, also ich bekoche ihn dann so und alle, die zu uns nach Hause kommen. Ne?
Mhm.
Und dadurch hat er auch und haben dann einige auch gemerkt, ach, das geht ja trotzdem, das ist ja möglich. Und dann ist er mal ganz stolz und sagt dann halt, Mensch, jetzt habe ich auch mal diese Woche wieder 3-4 fleischlose Tage eingelegt. Und ich finde das total, am Ende soll es und das meine ich wirklich ernst, soll das jeder so machen, wie, nee, er, wie er selber, nee, schafft.
Das finde ich
aber
nicht.
Für die Umwelt und für die,
nee,
Tiere,
beim Thema Fleisch,
und fürs Selbstwohl ist es eigentlich
also
besser.
Also beim Thema nicht, Intimrasur und Geschlechtspartner Häufigkeit und was weiß ich was, kann jeder machen, was er will. Ja. Aber beim Thema Fleischessen bin ich inzwischen auch so, dass ich sage, nee, da kann eben jetzt nicht mehr jeder selbst entscheiden. Weil ich finde, das ist geringste.
Es kann jeder selbst entscheiden, aber
ich weiß,
man sollte sich.
Ich finde aber, das ist wirklich der geringste Nenner, wo man sagen kann, und da werde ich auch, habe nur so zwei Sachen, impfen und das andere war, für mich, wo ich mich wirklich auch immer weit aus dem Fenster gelehnt habe, wo ich mir denke, du kannst nicht im Ernst heute noch mit der Grillfackel für 1,29 rumlaufen und so. Und egal, wie frustrierend dein Leben ist und wie sehr du dich freust auf deine Salami am Morgen, da muss man
und
da,
wie oft man
da
sagt,
muss man
das haben wir doch
sagen,
immer so gemacht.
Ja,
ja,
genau.
Guck dir mal die Geschichte
also
der Menschheit an, was
wir,
man immer schon gemacht
das
hat.
Das lasse ich mir nicht verbieten und so. Da muss ich sagen, das doch. Das muss man leider dann
was
eben schon verbieten.
Was glaubst du, wie viele Leute jetzt gerade abgeschaltet haben oder uns verfluchen oder schon mal die Kommentarspalten öffnen.
Ja, aber jetzt
aber
warte,
so
wir sagen einmal nochmal, ich bin nicht vegan, aber ich finde, ich bin überhaupt nicht Dogma. Also ich bin Dogma-Gegner. Ich mag nicht, wenn jemand sagt, ich bin ja immer und ich mache ja nur und so. Das finde ich immer schwierig, weil ich bin schwach, ja.
Ja,
und ich,
das verstehe ich auch.
Und ich bin gerne, sage ich mal, ich lasse mich nicht gerne auf so eine Schiene setzen und dann muss ich das durchhalten und vor allem dann auch noch anderen erzählen, dass ich es durchhalte, weil ich weiß ja ganz genau, ich halte es nicht durch und hinterher kommen dann die anderen und sagen, guck mal, was machst denn du da, du hast doch gesagt und so. Deswegen sage ich nichts mit Dogma, aber ich finde, bei dem Thema kann man sich ein bisschen zusammenreißen. So, das finde ich irgendwie, sollten wir schon alle. Aber wir gewinnen auch ganz viele neue dazu. Vielleicht jetzt nicht in dem Moment, jetzt haben ganz viele abgeschaltet.
Jetzt gerade eher nicht.
Wenn jetzt einer
gehen viele zur Tankstelle und kaufen
vegan,
sich
vegan, 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 vegan. Jetzt schaltet einer ein, vegan, vegan,
vegan,
vegan,
vegan,
vegan,
vegan.
Und bleibt dran.
Ja, aber andere gehen jetzt extra zur Tank und holen sich für einen Zehner die Schlachtplatte.
Die Beefy. Und zuzeln dann die.
Oh, geil.
Zuzeln die das Ding so aus.
Puh.
Aber machst du es wegen Tierschutz auch?
Ich mach das aus allen Gründen.
Auch
also
wegen
am
deines
Anfang,
Körpers, weil der ist ja
Anfang,
sehr gut in Schuss.
Also, es war der Tierschutzgedanke. Ich habe schon so lange Tiere suchen ein Zuhause moderiert und immer über Hunde und Katzen
was
geredet.
Was hast du denn alles moderiert?
Also mache ich immer noch. Also bin,
Big
mach ich
Brother,
immer noch.
Tiere suchen ein
das
Zuhause?
Das war's. Und Wetten, das. Die drei.
So. Sag mal.
Das wäre jetzt der logische nächste Schritt eigentlich.
Ja klar, ja klar, klar, klar.
Genau. Und dann habe ich mir überlegt, dass das, was ich eigentlich dann für Hunde und Katzen zur Tiervermittlung und zum Tierschutz dann immer erzähle und vor der Kamera sage, warum soll das dann bei mir in einer Bratpfanne dann auf einmal aufhören? Mhm. Und das, was ich für die und ich ja dann auch bei Dresd gemerkt habe, ey, das sind alles trotzdem Familien, die also man kann sich viele Dinge leider nicht vorstellen, wenn man es nicht dann erlebt hat und mit dabei war und einfach dann, wenn du ein geschnittenes, abgepacktes Stück irgendwas hast und das in die Pfanne haust, dann weißt du, man weiß halt einfach gar nicht, wo das herkommt und die Leute haben das auch einfach verlernt, so. Und jedenfalls, und dann irgendwann habe ich gesagt, ich möchte das nicht mehr, habe meine Frau gefragt, könntest du das vielleicht mit mir durchziehen, weil ich glaube, alleine wird das schwierig, ich glaube, zu zweit macht das mehr Sinn und macht das auch mehr Spaß, das alles zu machen. Und dann haben wir das durchgezogen und es war wirklich die beste Entscheidung. Das einzig Schlimme daran ist, dass ich es sozusagen erst nach 40 Jahren meines Lebens gemacht habe, das ist das einzig Doofe.
Aber jetzt schon seit 4 Jahren, merkst du eine Veränderung?
Strangerweise wirklich ganz schön viel abgenommen.
Ja,
ja,
gell? Lustig.
Und,
ja, also das habe ich schon häufig gehört.
Abgenommen, viel mehr Energie und einfach ein voll reines Gewissen, muss ich sagen. Wie gesagt, wir haben es jetzt gesagt, also ich mache es fürs Tierwohl, für meinen Körper, für die Umwelt. Und alle wissen ja, dass das eigentlich drei super Features sind, aber man hat so das Gefühl, dass die Menschen dann doch so Titanic-mäßig sind und sagen, guck mal, das ist ein Eisberg, lass doch mal hinfahren.
Ja, wir vermindern nicht die Geschwindigkeit, nee. Wir fahren weiterhin geradeaus. Nein, ich bin da ganz bei dir, finde ich toll. Und jetzt ist es Zeit.
Ja.
Für ein Spiel. Die Redaktion hat wieder zugeschlagen. Du kennst ja unsere Redaktion.
Es tut mir leid, ja. Es tut mir leid.
Die haben halt viel Zeit
sehr,
unter der
sehr,
Woche.
Sehr unfreundliche, schlechte.
Schlecht gelaute, nein, ja. Aber sie haben halt viel Zeit. Sie haben einfach viel Zeit.
Viel zu viel Zeit.
Und dann kommen die auf Gedanken. So, und das Ergebnis dieser Gedanken haben wir jetzt vor uns. Lieber Olli, liebe Barbara, was hat 4 Beine und kann fliegen? 2 Enten. Das war ein kleiner Vorgeschmack auf das, was
das
jetzt kommt.
Das ist mein Humor. Das
wir
genau
lieben gute Witze und schlechte Witze und wir sind uns sicher, dass ihr zwei da den einen oder anderen kennt. Dieses Wissen stellen wir heute auf die Probe. Ihr beiden spielt Gib mir meinen Scherz zurück. Oh,
oh, wie süß ist das
gib
denn?
Mir meinen Scherz zurück.
Du verdienst meine Pointe nicht.
Gib mir meinen Scherz zurück. Oh, ist das
also
lustig.
Mein 90er Comedy-Programm würde eigentlich heißen Mutter, der Mann mit den Jokes ist da. Danke.
Ihr habt zwei Gefäße vor euch. Nehmt die bitte. Ach, dort darin befinden sich kleine Zettel mit Witzen. Zieht bitte abwechselnd einen Zettel raus und lest den ersten Teil vom Witz vor. Die andere Person muss den zweiten Teil erraten. Wer am Ende mehr Witze richtig zu Ende geraten hat, gewinnt. Füße hoch, auf die Schenkel geklopft und viel Spaß. Die lustige Redaktion. I love it. Wir nehmen alles zurück, was wir gerade über euch gesagt haben.
Warte erst, bis wir es vorgelesen haben.
Okay.
Darf ich anfangen?
Ja, bitte.
Es ist geil, kannte ich noch nicht. Was ist rot und läuft die Straße auf und ab? Ich weiß auch
eine
nicht,
Tomate?
Mir fehlen gerade die Worte.
Ja, ich weiß nicht, wie witzig waren die 90er?
Also, eine Hagenutte.
Eine Hagenutte.
Darf man nicht sagen.
Das ist so lustig. Gott, ist das lustig. Das ist aus dem Buch, was liegt am Strand und redet undeutlich?
Was
eine Nuschel.
Eine Nuschel. Oh, was Gott. Ist grün und hat blaue Streifen? Ein Frosch mit Krampfadern, sowas.
Ist das toll. Okay. Wenn Kinder zur Schule gehen, wo sitzen sie dann?
Wenn Kinder zur Schule gehen, wo sitzen sie denn dann? Keine Ahnung.
Nirgendwo, die gehen ja noch.
Wie scheiße ist das denn?
Aber das ist
wie, was macht eine Ostfriese in der Sauna? Schwitzen.
Ja. So.
Geil, Mann. Das ist schön.
Du bist dran.
Entschuldigen Sie. Schatz, ich habe Kopfschmerzen. Hast du etwas dagegen? Ah, ich hab's falsch betont. Nochmal. Nochmal. Schatz, ich hab Kopfschmerzen. Hast du was dagegen? Hast du was dagegen?
Hast du was dagegen?
Und dann sagt die andere, nein, das ist schon in Ordnung, dass du Kopfschmerzen hast. Da fällt mir auch noch einer ein. Hast du ein Bad genommen? Wieso? Fehlt eins?
Ist das lustig? Da fällt mir noch einen ein. Ist kein veganer Witz, aber ich erzähle ihn trotzdem sehr kurz. Gerne. Wir können ihn notfalls hinterher auch rausschneiden. Müssen wir wahrscheinlich sogar. Kommt ein Mann mit einem Schaf unterm Arm ins Schlafzimmer, wo seine Frau liegt, und sagt, schau, das ist die Sau, die ich immer bumse, wenn du zu müde bist. Daraufhin sagt die Frau, aber das ist ja gar keine Sau, das ist ein Schaf, was du da in der Hand hast. Wer hat denn mit dir geredet?
Genau. Sollte ich den nicht vervollständigen? Hast du den gerade ausgedacht? Ach schön. Ja, aber es ist witzig. Aber das ist doch genau der Humor.
Unserer schon, aber jetzt kommen Zuschriften.
Oh, schön.
Ist das nicht... Ich finde die Vorstellung...
Liebes Saarland, bitte seht uns das nach.
Genau. Treffen sich zwei Kerzen, fragt die eine, was machst du heute Abend? Sagt die andere. Ich gehe...
aus.
Ja.
Oh,
du bist gut, hast einen
süß.
Punkt. Du hast einen Punkt. Du hast einen Punkt.
Ach, darum geht es.
Ja, du hast jetzt einen Punkt, weil das ist der erste Witz, den wir sinnvoll
aber die nächsten
verständigt haben.
Mhm. Warum können Geister so schlecht lügen?
Weil sie durchschaubar sind.
Weil sie so leicht zu durchschauen sind.
Wie?
1:1.
1:1. Nächster Witz.
Nur noch 40.
Wie ist der Vorname vom Reh?
André.
Ja, lass ich gelten.
Was
Kartoffelpü.
Ach so, okay.
Aber Ant ist auch gut.
Oh Mann, ey. Ich weiß nicht, ob wir, welche Stelle dann wirklich die
haben
ist,
wir
wo
jetzt,
wir die meisten...
Ich glaube, jetzt haben wir Zuschauer verloren.
Ich glaube auch. Okay. Wie heißt die exotische Frucht, die Mu-Laute von sich gibt? Boah, ist das alles schlecht, ey.
Mu-Laute von sich gibt. Warte, die exotische Frucht... Kiwi?
Maracuja.
Ja, okay.
Aber
och, okay.
Kiwi war ganz nah dran. Okay.
Was?
Weil der Buchstabe K war auch mit dabei.
Was ist silbrig, sticht und hat Spaß daran?
Eine Spitze.
Eine Sadistel.
Oh Gott.
Das ist ganz lustig.
Okay.
Ich habe noch einen so nebenbei. Ja? Was ist grün und liegt im Sarg?
Weiß ich nicht.
Eine Sterbsel.
Och, das ist ja süß.
Süß, oder? Treffen sich zwei Erbsen, sagt die eine. Die laufen Erbsen durch die Stadt, sagt die eine. Achtung, davon kommt eine Treppe.
Komm, wir lassen es beim 1:1, aber darf ich dir auch noch einen selbst ausgedachten sagen?
Sehr gerne.
Was machen sich Kannibalen auf Pancakes? Aaron-Sirup.
Am lustigsten sind die Witze, die von 3 bis 99 erzählbar sind.
Ja.
Weißt du?
Oh, und mein Neffe, der ist 9 Jahre alt jetzt, und der denkt sich die halt auch aus.
Ja.
Und das ist noch ein schwieriges Alter.
Oh ja. Und Kinder lieben auch sehr lange Witze,
mega
ohne Pointe.
Ja.
Also
ja.
Dann immer, es treffen sich ein Chinese, ein Amerikaner.
Nee, warte mal.
Ein Ungar. Nee, Moment. Und so, oh Gott. Aber sie sollen sich
ausprobieren. Aber immer noch besser als selbstgemalte Bilder zu Weihnachten. dann geschenkt bekommen. Wow, toll.
Haben
das
wir
Haus.
Längst abgeschafft. Das ist kein Haus, das ist Mama.
Du warst mit Florian Silbereisen auf Tour. Alright. Und ich habe dich wirklich, das ist sogar, ich möchte beinahe sagen, um die Welt gegangen. Ich habe gesehen, dass du ein Foto gepostet hast, dass du geweint hast am Tag, als es vorbei war. Weil du das so schön fandst.
Dass es vorbei ist?
Ich glaube, du warst traurig, ne?
Ich war wirklich sehr traurig und das war, man kann sich das gar nicht vorstellen, weil da so viele Emotionen zusammengekommen sind. Wir haben die Tournee angefangen 2020 haben wir angefangen mit der Tournee. So, dann war auf einmal, dann stand ja die Welt still. So, das heißt, wir konnten ja alle nicht mehr, wann ging das los?
2020, März 2020.
Ja, genau, richtig. Und das war genau unsere Tourneepause plus Anfang März war 2020 die Gehirntumor-OP von meiner Frau. Und das heißt, ich wusste nicht, werde ich privat gesehen überhaupt nochmal in der Lage sein, irgendwann auf eine Bühne zu gehen? Wie geht mein Leben weiter? Und natürlich gibt es irgendwann nochmal Auftritte
auf
der Welt.
Wie geht's mit der Welt weiter?
Wie geht's mit der Welt weiter? Und dass wir dann die Tournee nochmal neu aufgenommen haben. Und so ein unfassbar großes Feedback. Und das Tourfinale war in Wien. Also wir waren wirklich in so Arenen die ganze Zeit. Und es war, also die Energie da, man kann sich das nicht vorstellen. Immer 3 Stunden Live-Programm mit Gesang, mit Tanz. Also wie so eine echte ganze Fernsehsendung. Also jeden Abend live auf der Bühne. Und es hat keine Kraft gekostet. Es war einfach nur so toll. Mhm. Und es war einfach so toll produziert. Perfekte Technik und beste Mikrofone, tolle Kollegen. Und es war einfach, das war so toll. Und du denkst dir jeden Abend, wie geil, dass ich das machen darf. Und in Wien beim letzten Tag war nochmal, warum auch immer, wir waren alle nochmal lockerer und gelöster, weil, keine Ahnung, wir wussten das letzte Mal und jetzt, wir geben nochmal 10% mehr und dann war es vorbei und dann gehst du runter und jetzt muss ich gerade schon wieder weinen, das gibt's doch nicht. Und das war so schön einfach, dass man das erlebt hat und das kann einem keiner wegnehmen. Und es war dann dieser Moment, einfach Danke zu sagen und dass man einfach wirklich dankbar ist für all das, was da ist. Mhm. Auch wenn es nicht, weil es, und das ist ja alles Fantasie. Mhm. Weißt du, es ist ja nicht, ich meine, das haben sich alles Menschen ausgedacht, dass sich Menschen ein Mikrofon schnappen, Musik machen, sich auf eine Bühne stellen und andere bezahlen dafür zuzugucken. Also
ja,
das ist ja nicht,
aber die Energie, das kann halt nur jemand verstehen, der ab und zu selber mal auf einer Bühne steht, dass diese Energie, die dann von den Leuten kommt, das ist wirklich unbeschreiblich. Und vor allem, wenn du in einem Stadium bist, wo du sagst, ich muss mich nicht mehr konzentrieren und anstrengen, weil ich weiß, was passiert. Also das heißt, du fliegst eigentlich frei, weil du hast es schon 20 Mal gemacht. Ja. Aber du hast trotzdem noch die Aufregung und das Adrenalin und den Spaß.
Total, es ist trotzdem immer anders. Ja. Und sie reagieren immer anders. Aber die Energie, es kam so viel zurück. Und natürlich hast du, und das habe ich dann das erste Mal gemerkt, dass ich dann vielleicht doch dieses, hey, auch wenn meine Arbeit weg wäre, ich bin bei meiner Frau, alles kann, nichts muss. Aber ich habe dann, glaube ich, die 2, 2,5 Jahre, wo halt das nicht so da war, habe ich so schon gemerkt, dass ich dann doch immer überlegt habe, dass ich gegrübelt habe, wie reagieren die Leute denn wieder dann auf dich? Weil es war dann einfach Pause. Mhm. Ist die Energie noch da, wie früher? Oder haben die jetzt andere, die sie super finden? Oder gibt's, also du, ich habe ganz doll Angst gehabt, dass das alles irgendwie weg ist, weil ich gemerkt habe, das ist schon ein ganz großer, wichtiger Teil von meinem Leben, dass ich das so, also dass ich das so gern habe, aber gar nicht gefeiert zu werden, sondern diese ganze Energie, also das, ja, ich kann das jetzt gar nicht so richtig erklären.
Schon, das kannst du auch niemandem erklären, wenn du nicht selber auf einer Bühne standst, aber wenn du jetzt da abends auf die Bühne gehst, wie muss ich mir so einen Auftritt von dir vorstellen? Was singst du? Also hast du immer 3 Lieder, die du singst oder 5? Oder?
Nee, das kommt drauf an.
Neue Single?
Wie du gebucht wirst, ja, die neue Single, die wird natürlich jetzt mitperformt seit Anfang Juli. Hey Freiheit, in Klammern Aloha Hea He, so heißt sie.
In Klammer und, was?
In Klammern Aloha Hea He.
Ah, Aloha Hea He. Okay. Warum in Klammern?
Weil das Original, der Refrain sozusagen, also die Strophen, die sind halt neu entstanden.
Aloha, hey. Ach nee, das sind die Flippers.
Das ist von Achim Reichel, dieses Aloha, hey, hey.
Oh, ja.
Ja, und also das ist natürlich mit dabei. Ich starte immer ich gehe auf die Bühne und sage, so ihr Lieben, ich will mit euch ehrlich sein. Viele KollegInnen machen das anders, gehen irgendwann von der Bühne, erwarten, dass ihr Zugabe ruft, müsst ihr nicht machen. Ich sag meine Zugaben selbst an.
Wir ziehen jetzt durch.
Ich möchte aber mit dem Spannungsbogen hier antreten. Das heißt, am Ende kommen erst die richtig guten Songs. Also wartet jetzt einfach mal und es geht los.
Haltet durch.
Und dann spiele ich aber Flugzeug im Bauch. Und dann ist natürlich dieses, er fängt direkt an mit seinem Yellow Submarine. Und dann geht's los. Und dann mache ich eigentlich, je nachdem wie es gebucht wird, halbe Stunde, Dreiviertelstunde, Stunde, dann einfach Vollgas. Und das ist dann
eine
alles,
Dreiviertelstunde? Das ist ja krass.
Naja.
Was singst du denn? Singst du dann fünfmal Flugzeug im Bauch?
Nee, 12-mal insgesamt. Das sind ja dann, genau, 3:40, ja. Nee, da ist einfach alles mit dabei und es kommt ja auch darauf an, für was du gebucht wirst. Ist es eine 90er-Veranstaltung, ist es eine Schlager-Veranstaltung, ist es ein poppiges Stadtfest und je nachdem, also ich habe immer 30 Songs sozusagen mit dabei, mit denen ich was machen könnte und dann überlege ich mir eigentlich, ich gucke mir dann das Publikum an, manchmal sind Leute vor mir auf der Bühne, guck, wie die Leute auf was reagieren und dann mache ich mir die Playlist dann spontan.
Boah, das ist ja super. Du bist ja total der eigene Chef.
Ja, natürlich. Ja.
Aber das ist ja super.
Ich muss es ja dann auch arbeiten. Weißt
ja,
du?
Ja, klar. So. Nee, aber das,
also ich will es arbeiten.
Das klingt schon gut. Ich sehe ja dann immer die Leute, die da mit dabei sind und ich kenne die ja auch alle. Und das ist ja bei manchen so, dass man sich dann vorher so denkt, oh, der so und so, den finde ich, glaube ich, komisch. Oder der ist irgendwie. Hast du bei manchen Vorbehalte manchmal, wenn du Leute kennenlernst oder nicht so gut kennst, oder bist du dafür auch zu menschenfreundlich?
Ja, eigentlich menschenfreundlich und ich glaube, wenn ich dann intuitiv merke, dass ist vielleicht jemand, mit dem würde ich auch privat keine Zeit verbringen. Ich muss, also da ich ja allein auf der Bühne stehe, ich muss auch da Backstage nicht unbedingt, also ich würde sowieso nie Gespräche suchen, weil jemand im Fernsehen ist oder bekannt ist oder Freunde oder Bekannte, also dann ich bin dann auch gerne für mich und gucke noch eine Serie und da weiß ich, in 5 Minuten bin ich dran, gib mir mal bitte schon mal das Mikrofon, vielen Dank. Aber also eigentlich auch auf unserer Tournee oder andere Sachen, also es ist erschreckend, wie wenig Arschlöcher ich in meinem Leben kennengelernt habe. Ist
meine Rede,
so.
Weil ich nämlich auch immer eigentlich nach Hause gehe und dann, XY. Ja, Jauch und Gottschalk sind natürlich das Letzte. Nein, aber es ist wirklich so, egal wen ich treffe, man geht manchmal mit Vorbehalten. Das finde ich auch total normal, oder dass man so denkt, was ist denn das für ein Typ und so.
Und ich fand neulich einen richtig.
Geht man raus und dann ist man so, oh Gott, die sind so nett. Und es ist irgendwie so eine, jeder hat so seine Berechtigung und jeder hat so seinen Punkt und seine Professionalität und
ja,
seine.
Und jeder arbeitet ja auch einfach, um seine Miete reinzukriegen.
Und es ist
oder was
so
auch
nett
immer,
dass ich eigentlich auch immer völlig versöhnt und auch als großer Menschenfreund dann manchmal den Arbeitsplatz verlasse und mir so denke, siehst du mal, der hat mich heute so von sich überzeugt, dass ich den jetzt einfach irgendwie in mein Herz schließe und umgekehrt eben auch. Und dann führt es ja auch wieder zur Völkerverständigung, sage ich jetzt mal.
Das ist mir leider wirklich passiert, weil ich möchte das Genre nicht sagen, ich möchte es einfach nicht sagen, weil er erschreckend lieb und freundlich war und deswegen. Und es gibt jemanden, den ich im Fernsehen oft höre, also einfach seine Stimme, so kann man es sagen, also die Stimme von der Person immer und ich das immer nicht gut finde und es mir ganz, ganz schwierig macht, manche Dinge anzuschauen, weil ich die Art und Weise und die Stimme und ich mag es einfach nicht. Das ist ja auch eine Geschmackssache, ist ja bei Musik genau das gleiche und bei Kunst etc. pp. Und dann habe ich den in der Sendung kennengelernt und der war so freundlich und dachte, das kann nicht sein, weil ich mag ihn, also ich wusste, dass ich natürlich ihn persönlich nicht mögen konnte, weil ich ihn ja gar nicht kannte, aber sag ich mal, seine Arbeit nie mochte. Und jetzt habe ich halt ein Problem, weil wenn ich das nächste Mal höre, weiß ich, ja, echt ein feiner Kerl. Und mal gucken, wie es
war. Nee, also das ist schon, und das geht uns ja auch so. Ich glaube, bei mir ist auch, letztens war ich irgendwo, da hat eine Frau zu mir gesagt, ich mag sie eigentlich nicht, hat sie zu mir gesagt. Aber heute Abend überlege ich es mir nochmal, hat sie dazu gesagt.
Aber das ist eigentlich auch ein schönes
Kompliment.
Ich fand super,
weil es hat mich total angeswitcht. Ich dachte mir, okay, der zeige ich es jetzt, die hole ich mir jetzt.
Genau,
Und so war es dann eben auch. Wie muss ich mir dein Elternhaus vorstellen? Du hast gesagt, es war geprägt von großer, wie soll ich sagen, einfach, also es gab Regeln, es gab Zuverlässigkeit, es gab vermutlich irgendwie auch vieles andere. Warst du hast du viele Geschwister?
Weiß ich nicht, also nicht wissentlich. Also ich bin Einzelkind, soweit.
Okay. Ich nehme mich auch.
So hat man es mir erzählt.
Auch. Ja. Okay. Und das finde ich interessant, weil uns Einzelkindern ja oft unterstellt wird, wir seien nicht dazu in der Lage zu teilen, wir könnten nicht auf andere Rücksicht nehmen und so. Und ich habe eigentlich eher festgestellt, dass man als Einzelkind viel besser teilen kann, weil man gar nicht diese Angst hat, dass ständig einer einen das Schnitzel
wegnimmt.
Vom Teller zieht.
Das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, unter Geschwistern müsstest du dich die ganze Zeit immer durchsetzen, sonst kriegst du halt nichts ab.
Ja.
Nee, also als Einzelkind aufgewachsen, Vater Polizist, meine Mutter war Sekretärin, und ja, eigentlich, ich würde mal sagen, ganz, also komplett normal, so normal, wie was sein kann in Berlin-Spandau der 80er.
Ja, aber wir alle wissen ja inzwischen, normal, so wie wir dachten, dass es normal gibt, das ist gar nicht normal, weil ich dachte immer, aber vielleicht hat sich das auch geändert, ich dachte in den 80ern und 90ern waren eigentlich alle so gefühlt wie ich. Und meine Familie. Also wir waren umgeben von diesen Menschen. Ja. Und inzwischen glaube ich, dass es diese Art von Normalität irgendwie nicht mehr so richtig gibt, oder?
Das weiß ich gar nicht. Also, weil ich natürlich, du hast ja immer nur mit deiner Generation. Ja, gut, okay, es hat sich natürlich wirklich geändert, weil ich glaube ich, bei meinem Sohnemann oder meine erste Frau und ich bei unserem Sohnemann alles so ganz anders gemacht haben und alles doch, da hast du natürlich recht. Mhm. Und man will Sachen besser machen, weil bei den Sachen, wo man sich früher sehr unwohl in der Erziehung gefühlt hat und das ist, ich habe meinem Sohn zum Beispiel keine Backpfeife gehauen, wenn irgendwas doof gelaufen ist, ne? Macht man nicht, hat man vielleicht früher mehr gemacht, warum auch immer. Und nee, definitiv sind da Sachen anders und ganz, ganz viel mit Verständnis, mit Erklären, mit Liebe.
Und es hat funktioniert.
Und es hat, also ich muss sagen, gerade bei... Also
du hast doch einen super
richtig,
Sohn, oder?
Ich habe, glaube ich, echt richtig Glück gehabt.
Hat der deine Zähne?
Wir tauschen manchmal. Genau. Mittlerweile wirklich hier meine dritten.
Ja, jetzt meine. Vor allem, der ist ja auch, sag ich mal, schon in so einem Alter, wo man richtig was mit dem anfangen kann. Der ist 24 oder 23?
23, genau. Arbeitet strangerweise als Redakteur für eine große Produktionsfirma in Köln-Ossendorf und betreut große 20:15 Uhr Formate, schneidet Nein. als Realisator, hat aber eigentlich Veranstaltungskaufmann gelernt
ja.
und war genau im März 2020 dann fertig. Also genau als wo der Pandemiestart war genau, es gibt weltweit keine Veranstaltung mehr, herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Dann hat er eine Zeit lang gejobbt und dann hat ihn seine Nachbarin angesprochen und hat gesagt, hast du nicht mal Lust bei uns hier im Ticketing bei einer Produktion für RTL zu arbeiten?
Und so ist er da reingerutscht.
Und dann haben die gesagt, ja, du hast ja richtig was auf dem Kasten und bist ja gar nicht so blöde und was hast du denn eigentlich gelernt? Und dann haben die gesagt, ach so, ja, dann bist du ein bisschen vielleicht hier überqualifiziert, dann lauf doch mal hier und da mit. Und jetzt ist er seitdem ist er da fest drin. Ich habe damit 0% zu tun. Mich hat dann nur irgendwann mal der Produzent der einen Fernsehsendung angerufen und hat gesagt, sag mal, Olli, kann es sein, dass dein Sohn hier bei uns arbeitet?
Ach nein,
ja,
ist
ja.
Das toll.
Und hat gesagt, warum sagst du denn nichts? Und ich habe gesagt, was soll ich denn sagen?
Also
der muss ja selbst gut sein, dass ihr ihn weiter beschäftigt.
Das ist übrigens auch eine wichtige Sache, glaube ich, in der Erziehung, dass man einfach sich nicht so einmischt.
Nee, und er will das auch gar nicht. Und jetzt hat er auch mich neulich wieder ein, zwei Sachen nur dazu gefragt und habe ich gesagt, ja, aber wenn du möchtest, ich kann da auch den und den nochmal das und das fragen. Und er hat gesagt, auf gar keinen Fall, nein, ich wollte nur deine Meinung hören, vielen Dank, mache ich selbst. Und bin ich super stolz und bin sehr, sehr glücklich, dass das mit der Erziehung, weil da ging es ja von aus, dass das wirklich echt gut funktioniert hat, dass es ein sehr freundlicher, empathischer Typ ist, wo, wenn ich in meiner alten Nachbarschaft bin in Köln und da mal Köln besuche und in den Kiosk gehe, dann sagt mir dann der Kioskbesitzer, übrigens, dein Sohnemann, er ist einer der Einzigen, der guten Tag, bitte Danke sagt, der ist immer freundlich, immer zuvorkommt und dann weiß ich, super, genauso muss es sein.
Wie toll.
Ja, und der muss es mir gar nicht erzählen.
Und der ist das heißt, ja, nee, überhaupt nicht. Und der ist ja, sag ich mal, mit 23 schon älter, als du damals warst, als er auf die Welt gekommen ist, ne?
Ja, also mit 9, also als ich 19 war, wusste ich, dass meine Frau damals schwanger war. Ja, genau. Und dann bin ich mit 20 Vater geworden.
Vater geworden. Ja. Wahnsinn. Das war sicher auch toll, aber hast du auch ein bisschen Schiss gehabt wahrscheinlich,
nee,
oder?
Nee, irgendwie,
echt
weil
nicht?
Ich zu der Zeit war ich ja auch bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und die Musik kam raus und es war so viel zu der Zeit. Und du kennst es wahrscheinlich selbst, wenn einfach so viel um dich rumwirbelt, hast du gar nicht die Chance manchmal zu überlegen, sondern ziehst einfach durch, machst einfach. Und das war, glaube ich, gar nicht so schlimm, weil es passiert ja und dann musst du darauf reagieren, was ist.
So. Nee, und wahrscheinlich warst du auch, also so wie ich dich jetzt kennenlerne, warst du auch mit 20, du warst ja wahrscheinlich nicht so ein total bescheuerter Kindskopf, der irgendwie in jede, in jede Falle reintappt, sondern du hast wahrscheinlich damals schon relativ gut gewusst, wo die Reise hingeht, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und das war mir auch insofern so wichtig, dass ich hatte den Vertrag für nochmal weiter Gute Zeiten, Schlechte Zeiten und die haben mir noch eine andere eigene Serie damals von RTL angeboten, aber dann habe ich damals gesagt, ich glaube, das ist jetzt alles zu viel. Ich möchte mich um meine Familie, um meinen Sohnemann kümmern und mache dann, glaube ich, jetzt einfach nur mal die Musik, dann habe ich mehr Zeit und habe dann wahrscheinlich würde, also meine Agentur damals hatte ich noch ein Management, die haben gesagt,
Kopf
bist du komplett bescheuert. Aber genau dafür ist es, glaube ich, manchmal ganz wichtig, halt nicht noch 80 Leute um dich herum zu haben, die Entscheidungen des Geldes wegen treffen würden und nicht
ja, und
gucken, ob es für dich gut ist.
Weil wenn du sagst, ihr habt heute so ein super Verhältnis, das scheint
mega.
Ja fast freundschaftlich zu sein,
total.
Weil es ist einfach 20 Jahre Unterschied. Ist ja
jeden Tag Kontakt und wirklich, also wir tauschen uns über alles aus, über Fernsehen, über Jobs, über Musik, über Mode, über alles. Also einfach ein richtig feiner Typ, mit dem würde ich auch privat abhängen.
Das ist toll.
Ja.
Echt? Das ist echt toll. Ja, das ist, ich bin da zum Beispiel ja 39 Jahre älter als meine Tochter zum Beispiel, ja. Das ist dann schon ein Unterschied. Und ich versuche natürlich auch mit der irgendwie einen gleichen Musikgeschmack zu haben oder mit meinem Sohn irgendwie so. Und da, das ist dann aber ein Unterschied, weil 20 Jahre, das ist wirklich, das ist was anderes. Lustig. Ich habe eine Freundin, die hat mit 20 ein Kind gekriegt und mit 40. Das und mit 20 wurde ganz anders, als sie 20 war und Mutter wurde, hat man die Kinder auf den Bauch gelegt und da hat man gesagt, nicht stillen, besser Ding und so. Und dann 20 Jahre später hat sie das wieder so machen wollen. Dann habe ich so, Wahnsinn, das Kind muss auf dem Rücken liegen und natürlich, du musst 2 Jahre stillen und so. Und dann hat sich alles geändert. Wissenschaft hat sich irgendwie geändert. Das ist toll. Aber du, also du bist ja noch jung. 44, bist ja noch jung. Ist ja noch alles möglich. David Hasselhoff ist dein Vorbild. Ich habe letztens mit Elias Mbarek gesprochen und dessen Vorbild ist auch David Hasselhoff und er sprach die Lederjacke an, dass er das Coolste auf der Welt fand, die Lederjacke. Und dann ist mir eingefallen, dass ich in einer Sendung von David Hasselhoff die Jacke bekommen habe.
Ich auch.
Wie bitte?
Durftest du sie behalten oder hattest du sie auch wieder zurückgenommen?
Nein, ich durfte sie behalten und dann wurde sie versteigert.
Ah, okay.
Vielleicht war es nicht die Originaljacke, aber...
Also ich hatte so eine Blinke, die Blinke-Jacke hatte ich von ihm. Die Lederjacke, die dann geblinkt hat, die hat er bei hier am Brandenburger Tor. Hat das mal so einen Kran
von mir? Nee, ich hatte die von, glaube ich, von Knight Rider.
Oh, das ist ja krass. Okay.
Aber ich wusste es vielleicht auch gar nicht so zu schätzen. Ich glaube auch, er hat mehrere.
Weil er hatte mir auch hatte nämlich beim Brandenburger Tor, beim legendären Auftritt noch, wo man hier,
wo
die Mauer niedergesungen hatte. und da hat er auch einen Klaviermusterschal angehabt und den hat er mir dann auch in der Sendung, weil Florian Silbereisen hatte mich überrascht mit David Hasselhoff und ich durfte mit David Hasselhoff live im Fernsehen Looking for Freedom singen. Also alles an Bucketlisten, was so Kindheitsidol betrifft.
Innerhalb von 2 Minuten abgearbeitet.
Alles abgearbeitet, danke, jetzt kann ich sterben, ab jetzt ist alles Bonus sozusagen. Und hinter der Bühne hat er mir alles wieder abgenommen. Ich stieß auf den Schal, no, I need it, okay. Und dann war halt weg. Seitdem finde ich ihn richtig scheiße.
Ich habe gelesen, du hattest einen Nachbau von Kit, von dem Auto. Ja, wie muss ich mir einen Nachbau, also ein echtes Auto?
Genau, also es ist eigentlich genauso, wie man das aus der Serie kennt.
Was ist das für ein Auto eigentlich gewesen?
Das ist ein Pontiac Trans Am, genau, und der wird dann umgebaut. Das hat 2,5 Jahre gedauert und dann war der fertig. Und ich habe dann beim Fahren gemerkt, also es war dann voll ulkig, 2-3 Mal damit zu fahren und habe dann gemerkt, ich sehe das Auto von außen mega gerne, aber drin zu fahren ist unfassbar unbequem, unkomfortabel. Hab dann ein Musikvideo damit gedreht und nochmal für eine Fernsehsendung ein bisschen was damit gemacht. Dann ist auch noch David Hasselhoff in meinem Kit einmal bei einem Konzert auf die Bühne gefahren. Das heißt also auch, er ist in meinem Kit gefahren und dann wusste ich in dem Moment...
Mehr geht nicht. Auch da geht nicht mehr.
Der Haken ist dahinter und dann ist jemand auf mich zugekommen und hat gesagt, boah, also dieses Auto würde ich gerne kaufen.
Ja.
Und dann habe ich... Weil der Wagen stand eher, ich sag mal, 350 Tage in der Garage im Jahr. Und dann habe ich gesagt, vielleicht jemand, der den häufiger nutzt, ist doch dann auch gar nicht so schlimm.
Also bei aller Liebe, aber so ein Kit, Knight Rider Kit in der Garage zu haben und den als Auto wirklich zu nutzen, ich meine, das ist die Vorstellung, dass man damit morgens irgendwie zum Supermarkt fährt, das ist so was.
Aber
nicht
die Reaktion
so
der
auffällig.
Leute auf der Straße war schon krass.
Ja, klar.
Also gerade wenn du vorne das Licht, was man eigentlich gar nicht anmachen durfte, aber ich habe das dann manchmal so angemacht und dann die Leute, also gerade eher, ich sage eher die Männer in meinem Alter, sind ausgerastet, sind in Luft gesprungen, mit Handys hinterhergerannt und im ersten Moment dachte ich, ja, wegen mir, aber nee, wegen dem Auto. Hallo, wollen Sie ein Autogramm? Nee, nur ein Bild vom Auto. Können Sie kurz aussteigen?
Können Sie bitte das Fenster zumachen, dass ich Ihren Kopf nicht sehe? Okay.
Genau.
Ach, sehr schön. Ja, also gut, also wir haben jetzt wirklich, du hast Hasselhoff kennengelernt, die Lederjacke getragen, du hast mit Kit irgendwie und du warst bei mir im Podcast und du hast eine neue CD, du hast eine neue Single raus. Jetzt ganz ehrlich, es ist wirklich, also viel ist nicht mehr zu tun in deinem Leben jetzt. Du hast es geschafft im Prinzip.
Das ist das Schlimmste, was man, glaube ich, sagen kann.
Was soll denn jetzt noch kommen? Nein.
Der Dreier mit dir und mit meiner Frau im Erzgebirge auf dem Dachboden.
Schön, dass du bei uns warst. Olli P.
Ciao.
Ach, ich finde ihn wunderbar und genau wie wir es besprochen haben. Wir gehen wieder auseinander und sagen, was für ein netter Mensch. Wenn es mehr davon gäbe, dann wäre unsere Welt besser. Lieber Clemens, es hat mir sehr viel Spaß mit dir gemacht.
Gerne.
Und wir können doch nur unseren Hörern hier alle unsere Folgen ans Herz legen. Einfach ein bisschen rumstöbern, es gibt für jeden was. Viel Spaß und nächste Woche eine neue Ausgabe. Bis dann.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de